Erfülltes Leben. Wo sind die Quellen meines Glücks? Eine große Frage, und vor den großen Fragen scheuen wir uns hier bei Radio Horeb nicht, besonders auch nicht in der Katechismus-Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Gregor Dornis. Erfülltes Leben. Wo sind die Quellen meines Glücks? Fragezeichen. Den Versuch einer Antwort auf diese Frage gab Eva Fahnmüller von der Gemeinschaft Emanuel vor einigen Jahren bei einem Forum Altötting, und was sie damals zu sagen hatte, da hören wir heute noch einmal hinein. Erfülltes Leben, wo sind die Quellen meines Glücks? Von der Gemeinschaft Emanuel, die geweihte Schwester Eva Fahnmüller.
Hat der Mensch einen Daseinsgrund, eine Bestimmung, weswegen er auf Erden ist? Wann glückt unser Leben? Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Viele von uns kennen ja auch Leute, wo wir den Eindruck haben, oh, das Leben ist nicht geglückt. Das Leben ist vielleicht verpfuscht, ist vielleicht an der eigenen Bestimmung vorbeigegangen. Das Leben hat so das Ziel verfehlt. Wie ein Pfeil vielleicht, der ins Leere geht, der nicht ins Schwarze trifft. Und so bezeichnet die Bibel eigentlich das Wort Sünde. Man geht am Leben, an der Bestimmung eigentlich vorbei. Der Pfeil geht ins Leere. Im Grunde geht es da nicht darum, bei Sünde, ich habe irgendwas getan, was nicht gut war, sondern es geht darum, dass ich im Wesentlichen mein Leben verfehlt habe. Dass der wesentliche Aspekt meines Lebens daneben gegangen ist, nämlich, dass ich als Geschöpf gefehlt habe. Also das ist jetzt so die Erfahrung, wenn das Leben nicht glückt. Ein geglücktes Leben, möchte man denken, hat viele Momente des Glücks. Und diese Momente des Glücks sind ganz allgemein menschlicher Natur. Also das hat jetzt nichts mit, sag mal, katholisch sein oder sportlich sein zu tun, sondern Glücksmomente empfinden alle Menschen. Ich erinnere mich an einen Ausflug, den ich mit den Schülern gemacht habe. 14-Jährige habe ich in der Nacht um 2 Uhr geweckt, und wir sind hochgestiegen und haben auf einem Berg den Sonnenaufgang angeschaut. Das Hochsteigen war sehr mühsam, einige haben schlapp gemacht, aber die oben angekommen sind, es war eine Gruppe, und ein Schüler, ein muslimischer Schüler, hat zu mir gesagt, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Also Momente, wo wir die Natur ganz nah erfahren, wo wir die Schönheit in der Natur erkennen können. Oder auch eine Schwester hat mir mal erzählt, sie ist nicht christlich aufgewachsen, aber als sie einen Sonnenuntergang gesehen hat, war sie so berührt von der Schönheit und hat gesagt, ich war so dankbar, mit dieser Dankbarkeit musste ich irgendwo hin. Da wusste ich, jemand hat die Welt geschaffen. Es gibt einen Gott. Oder auch, wenn wir die Natur betrachten, die Schönheit der Natur im Meer zum Beispiel, am Meeresgrund, die farbenfrohe Gestaltung der Fischwelt, die vielleicht jahrhundertelang nicht entdeckt wurde, und erst jetzt mit unseren Möglichkeiten und Mitteln entdecken wir die Schönheit unter dem Meeresspiegel. Die Verschwendung, die Gott, der Schöpfer, da einfach gezeigt hat. Auch in der Literatur oder Kunst können wir Schönheit und Glück erfahren. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt. Ich habe sehr gern dort gelebt, aber die Stadt fand ich immer hässlich und dreckig. Und als die MoMA-Ausstellung nach Berlin kam, habe ich mich angestellt in den Reihen. Und als ich dann eingetreten bin ins Museum, stand ich vor den Seerosen von Monet. Und ich weiß, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich berührt war von der Schönheit, von der geschaffenen, also ja, von diesem künstlerischen Bild von den Seerosen. Also Schönheit in der Literatur, in der Natur und in der Kunst. das höchste menschliche Glück, aber, glaube ich, erfahren wir Menschen in Freundschaft und Liebe. Erstens mal erfahren wir da, dass wir erwählt werden. Ja, derjenige hat mich geheiratet und nicht, was weiß ich, jemand anderen, der auch blonde Haare hat oder der auch gut in Mathematik ist. Also diese Erwählung, die man nicht unbedingt erklären kann, da wird deutlich, der andere meint mich als Person, nicht nur meine Fähigkeiten oder mein Aussehen, sondern er meint mich unverwechselbar als Person. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir bedingungslos geliebt sind. Weil da erfahren wir, dass das Eigentliche im Leben, dass wir das nicht selber machen können, dass uns das geschenkt werden muss. Wir können uns nicht selbst umarmen. Die Liebe kommt von außen auf uns zu. Also ich glaube, in der Dankbarkeit und in dem Glück erfahren wir, dass da ein Verlangen in uns ist, das nach mehr schreit, nach Unendlichkeit. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, oh, mit dem Glück reicht's mir. Ich habe jetzt genug Glück erfahren, jetzt sollte mal wieder eine Zeit kommen, wo ich nicht glücklich bin. Eher andersrum, man sagt, oh, das Glück ist so toll, ich möchte eigentlich noch mehr Glück in meinem Leben erfahren. Und auch die Dankbarkeit zeigt uns, dass wir angelegt sind auf Unendlichkeit. Der Vater einer Freundin, der jetzt nicht gläubig ist, der hat zu uns gesagt, wisst ihr was? Ich brauche, wenn es mir schlecht geht, nicht Gott. Da beneide ich euch gar nicht. In den schweren Momenten fehlt mir Gott nicht. Aber in den Momenten der Dankbarkeit, weil ich nicht weiß, wohin mit meiner Dankbarkeit. Ich weiß eigentlich nicht, wem ich dankbar sein soll. Und da fehlt mir Gott. Also Momente des Glücks und Momente der Dankbarkeit zeigen uns, da ist mehr in uns drinnen. Da ist ein Verlangen, das nicht gestillt wird. Es wäre natürlich äußerst tragisch, wenn man sagt, dieses Verlangen kann nie, nirgends und nimmer gestillt werden. Es wäre ungefähr so, wie wenn der Durst, den wir verspüren, immer größer werden würde und auf der ganzen Welt gäbe es nichts, was unseren Durst löschen könnte. Also kein Wasser, kein Bier, kein Limo, nichts. Das wäre im Grunde absurd. Also zeigt uns schon dieses Verlangen uns nach Unendlichkeit, nach Glück. Es muss etwas geben, das diese Sehnsucht in uns stillen kann. Wenn ich nochmal auf den Vater von meiner Freundin zurückkomme, der eben gesagt hat, in der Dankbarkeit fehlt mir Gott, weil ich nicht weiß, zu wem ich gehen kann, bei wem ich mich bedanken kann, dann merken wir, dass Momente des Glücks manchmal auch mit einem Schmerz verbunden sein können. Oder wenn ich im Herbst die bunte Pracht der Blätter sehe, die zu Boden fällt und verwest, dann wird mir so deutlich klar, es hat ein Ende, es ist vergänglich. Also die Glücksmomente, die auch einen Moment des Schmerzes beinhalten können. Oder jetzt auch in unserer Zeit, wo wir erleben, dass die Schöpfung so sensibel ist, dass sie schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Das erfüllt uns ja auch mit Schmerz. Und natürlich auch in der Freundschaft, in der Liebe, in der Familie, wenn wir erleben, dass wir nicht verstanden werden, dass der Mensch, der mir der Liebste hier auf Erden ist, dass der mich nicht verstehen kann, vielleicht in einem Bereich, der mir besonders wichtig ist. Vielleicht, dass er meinen Glauben nicht teilt oder dass er andere Idee hat von Familiengestaltung. Das kann einen sehr tiefen Schmerz hervorrufen. Aber diese Erfahrungen, die können uns weiterführen. Dass wir nicht hier bei unserem Glück auf Erden stehen bleiben, sondern dass wir weiterfragen, dass wir uns auf die Suche machen. nach dem Glück. Denn es wäre ja absurd, wenn es keine Antwort auf diese tiefe Sehnsucht im Menschen gäbe. Da möchte ich jetzt erstmal eine Bibelstelle vorlesen, wo es auch um Suche geht, aber Gott sei Dank auch ums Finden. Und zwar Matthäus 13, 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Also ein zweiteiliges Gleichnis. Wobei der erste, von dem die Rede ist, den Schatz im Acker wahrscheinlich eher zufällig findet. Vielleicht findet er eine Schatzkarte, vielleicht beim Spazierengehen stößt er oder beim Arbeiten eher, stößt er an irgendwas und er gräbt. Also er findet den Schatz relativ zufällig. Der zweite, der Kaufmann, der macht sich auf die Suche. Er möchte wirklich eine wunderbare, wunderschöne Perle finden. Also schon mal ein kleiner Unterschied. Und was aber beiden gemeinsam ist, sie sind nicht gezwungen, alles zu verkaufen. Sie könnten genauso gut einfach auch ihren Besitz behalten und sagen, okay, der Schatz ist doch nicht so wertvoll, Schwamm drüber, Erde drüber, ich gehe weg. Oder, ach, die Perle, vielleicht finde ich doch noch eine bessere. Aber hier steht, in ihrer großen Freude verkaufen sie alles. Das ist ganz wichtig, weil das zeigt uns einen wesentlichen Aspekt im Christsein. Es geht darum, dass wir eine große Freude finden. Und da verblassen vielleicht andere Dinge, die uns im Vorfeld wertvoll waren. Und hier wird vom Suchen und Finden gesprochen. Wenn wir uns wieder Kinder anschauen, dann kann man feststellen, ich glaube, in allen Kulturen dieser Erde lieben Kinder Versteckspielen. Natürlich geht es darum, dass ich mich gut verstecke, dass ich erstmal nicht gefunden werde. Aber wie schrecklich ist es für ein Kind, wenn es 5 Minuten, 10 Minuten im Versteck warten muss und wenn das Kind letztendlich den Eindruck hat, ich bin vergessen worden, keiner findet mich. Das ist für ein Kind ganz schrecklich. Im Grunde geht es beim Versteckspiel auch um das Gefundenwerden. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Zum einen geht es darum, dass wir uns auf die Suche machen nach Gott, aber es geht auch darum, dass wir uns finden lassen von Gott. Und ich denke, dazu ist dieses Forum echt hervorragend geeignet, dass wir uns Zeit nehmen, damit Gott uns finden kann. In diesem Gleichnis heißt es nämlich, also wir müssen das Himmelreich mit Jesus gleichsetzen. Also erst geht es darum, dass der Schatz des Himmelreichs ist. Der Himmelreich ist wie ein Schatz. Also es geht darum, dass wir Jesus finden, dass wir uns auf die Suche machen nach Jesus. Aber im zweiten Absatz des Gleichnisses heißt es, das Himmelreich ist wie mit einem Kaufmann. Der Kaufmann ist Jesus, der sich auf die Suche nach uns macht, der die besonders wertvolle Perle finden will. Und diese Perle ist jeder einzelne von uns. Jeder einzelne von uns ist Gott so wertvoll, dass er sich auf die Suche macht, um uns zu begegnen. Also bei diesem Forum geht es nicht nur darum, dass wir schön über Gott reden, vielleicht Neues erfahren oder wissen theologisch, wie diese Bibelstelle einzuordnen ist. Es geht um ein Ich und ein Du, um das Du Gottes, das auf der Suche ist nach uns und das uns finden möchte. So eine Begegnung, und das weiß jeder, der schon mal so richtig verliebt war, verändert den Blick. Man spricht ja auch von der rosaroten Brille, die Liebende aufhaben, die vielleicht nicht mehr alles so realistisch einschätzen, sondern wirklich verliebt sind. Viele von euch kennen sicher auch die Stelle im Kleinen Prinzen, wo der Fuchs sagt zum Kleinen Prinzen: Jetzt, weil ich dir begegnet bin, hat der Weizen für mich eine besondere Bedeutung bekommen. Der Weizen erinnert mich jetzt an deine goldenen Haare. Also dieses Besondere, die besondere Bedeutung, die etwas gewinnt, wenn man Liebe erfährt. Und so verändert sich durch die Begegnung mit Gott, da erfahren wir ja diese Liebe, dieses bedingungslose Geliebtsein, auch unser Blick auf die Welt, auf unser Leben. Also der Weizen im Bild gesprochen ist jetzt nicht einfach nur Weizen, der da ist, um uns Nahrung zu geben, sondern wir sehen mehr dahinter. Vielleicht die Fürsorge Gottes, der uns nährt. Wie ein Liebesbrief jetzt auch nicht nur auf Papier geschrieben ist mit Farbpigmenten, sondern man kann sich von dieser Botschaft "Ich liebe dich" betreffen lassen. Also dass der Blick Jesu in unser Herz dringt. Und wenn dieser Blick wirklich ins Herz dringt, dann hat es Konsequenzen. Dann geht er eben nicht ins Leere wie der Pfeil, der an der Scheibe vorbei pfeift, sondern dieser Blick verwandelt uns. Der kann uns verwandeln. Und Jesus sagt uns auch, wie er uns verwandelt. Er spricht in der Bergpredigt über das Glück, indem er die Menschen selig preist. Wer das aufschreiben möchte, das ist Lukas 6,20 oder auch Matthäus 5,3-12. Man kann sich das so vorstellen: Jesus ist auf dem Berg, eine wahnsinnig große Menschenmenge kommt zu ihm, sie wollen ihn hören, aber sie wollen ihn auch berühren, sie wollen geheilt werden. Und bei Lukas heißt es, er sah seine Jünger an. Er spricht zu ihnen, jetzt nicht zur ganzen großen Menschenmenge, sondern er schaut seine Jünger an und sagt zu ihnen: Selig seid ihr, die ihr arm seid. Also nicht unbedingt, ja, alle sind selig, sondern er spricht die Jünger an: Selig seid ihr, die ihr arm seid. Der Grund seiner Seligpreisung ist jetzt nicht, weil die jetzt vielleicht weniger Geld haben. Sie haben ja auch alles verlassen, das Geschäft, die Fischerei, die Häuser. Er meint jetzt nicht vorerst das Materielle, sondern er preist sie selig, weil sie ihm begegnet sind, weil sie von ihm gerufen wurden und weil sie geantwortet haben. Diese Nachfolge preist er selig. Also selig, weil ihr arm seid, ihr habt die Sicherheit aufgegeben. Ihr habt euch festgemacht nur noch in mir. Ihr habt alles andere aufgegeben, ihr braucht nur noch mich. Darum seid ihr selig. Selig seid ihr, weil ihr Leidtragende seid. Ihr werdet getröstet werden. In eurem Leid findet ihr Tröstung. Nicht irgendwo, nicht durch irgendetwas, sondern in mir. Und da sieht man schon so den Unterschied. Die Welt, die uns vielleicht Glück verspricht, auf keinen Fall im Leid, sondern uns eher so Anleitungen gibt, wie wir das Leid vermeiden können, um glücklich zu sein. Jesus spricht ganz anders. Er sagt: Ihr, die ihr Leid tragt, ihr seid glücklich. Ich trage mit euch das Leid. Es geht nicht darum, das Leid abzuschütteln, sondern darum zu merken, ich bin in meinem Leid nicht alleine. Ich erfahre eine Solidarität. Und er preist auch diese glücklich, die sanftmütig sind, die jetzt nicht unbedingt mit Ellenbogen kämpfen und sagen: Okay, ich muss mir mein Glück erkaufen, erarbeiten, erkämpfen und alle anderen auf die Seite drücken. Nein, sondern sanftmütig sollen wir sein. Gott verlässt die Erde nicht, er ist bei uns. Er möchte weiterhin seine Güte zeigen und auch durch uns. Dann sagt er auch, selig die hungern und dürsten. Also wenn wir Hunger haben, wenn wir nicht zufrieden sind, nicht satt sind, in unserem Lehnsessel sitzen und Fernsehen schauen, also jetzt karikiert natürlich, sondern wenn wir weiter auf der Suche sind, wenn wir hungern, weil er wird uns das Brot des Lebens geben. Selig auch die Barmherzigen, die nicht in den Wunden anderer Menschen rumbohren und sagen, da hast du was falsch gemacht. Oder schau mich an, ich bin einfach besser als du. Sondern selig, die barmherzig sind. Wir werden auch Erbarmen finden bei Gott. Und er sagt, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Der ein reines Herz hat, wird Gott schauen. Die Reinheit ist hier jetzt nicht äußerlich gemeint. Ja, hier, da habe ich mich bemüht, mit zusammengebissenen Zehen asketisch gelebt. Das reine Herz hat der Mensch, der nur auf Gott schaut, der seinen Blick auf Gott richtet, in all seinen Grenzen, all vielleicht seinen Fehlern, in seiner Sünde, aber der auf Gott schaut, der allein auf Gott schaut. Wenn wir auf Jesus schauen in unserem Leben, so gut wir es eben können, dann werden wir ihn erkennen, wenn wir vor ihm stehen. Dann wird er kein Fremder für uns sein, sondern ein Freund, der uns wohl bekannt ist. Ich glaube, wenn wir uns all diese Seligpreisungen vornehmen, sie zu leben, oh, das könnte vielleicht erstmal anstrengend werden. Darum glaube ich, ist es gut, wir suchen uns eine aus und versuchen sie konkret in unserem Alltag, in unserem Leben umzusetzen. Eine, die mich vielleicht besonders angesprochen hat, die ich auf einen Zettel schreibe oder auf meinem Spiegel im Badezimmer mit abwischbaren Stift oder Lippenstift, sodass ich die vor Augen habe, dass ich mich immer wieder frage, wie kann ich dieses Wort heute in meinem Leben umsetzen? Ganz konkret haben diese Seligpreisungen natürlich die Heiligen gelebt. Mir fällt die heilige Elisabeth von Thüringen ein, die als Gräfin aufgewachsen ist, ihr Leben aber dann ganz arm bei den Ärmsten, bei den Kranken, bei den Sterbenden gelebt hat. Und ich glaube, 24 oder 25 Jahre alt war sie, da ist sie gestorben. Und überliefert ist ihr letzter Satz, in dem sagt sie, ich war immer glücklich. Das ist für mich ganz erstaunlich. Das ist eine Frau, die eigentlich, könnte man sagen, gesellschaftlicher Abstieg bis tief hinunter von sich sagt, ich war immer glücklich. Da wird ganz deutlich, Glück hängt nicht mit materiellem Wohlstand oder Wohlempfinden zusammen, sondern mit etwas ganz anderem. Ich glaube eben, in dieser Begegnung mit Christus. Vom heiligen Franziskus, den ich sehr gern mag, ist auch eine Geschichte überliefert, wo er über das höchste Glück spricht. Ich erzähle euch die Geschichte ganz kurz. Er ist unterwegs, es regnet in Strömen. Wir können uns das super vorstellen. Er geht mit seinem Gefährten, hatte leider keine Gore-Tex-Regenkleidung, sondern sie sind wirklich durch und durch durchnässt. Sehen vor sich eine kleine Unterkunft, auch Brüder aus ihrem Orden. Der eine Bruder sagt, Gott sei Dank, endlich Dach und so weiter. Klopfen, der Mitbruder macht die Tür auf. Sie sagen, ja, wir sind Prediger, wir sind unterwegs. Der Mitbruder wirft die Tür zu. Das sollte das Glück sein, fragen die Brüder um Franziskus. Dann sagt er, nee, ihr habt recht. Das höchste Glück ist, der Mitbruder macht die Tür auf, Wir sagen ihm noch, wir sind Mitbrüder, wir würden gerne hier sein. Und er beschimpft sie noch, bespuckt sie und schert sie zum Teufel. Sagt der Franziskus, ist das höchste Glück. Auch wieder deutlich, es geht nicht um ein rein menschliches Glück oder eine Wellness. Ich muss sagen, für mich ist es noch nicht das höchste Glück, aber es macht doch einiges deutlich. Ja, dass es darum geht, bei Gott zu sein. Dass Gott, wenn wir unser Leben mit ihm leben, dass wir, ob Leid, ob Glück, ob Schönheit, eine tiefe Geborgenheit erleben. Nicht immer erfahren wir im menschlichen Leben dieses Glück. Ja? Die menschliche Natur, wir alle kennen Leid, Traurigkeiten, Tage, in denen wir unglücklich sind oder auch Ereignisse, die uns tief, tief traurig gemacht haben, durch die wir tief leiden. Ich glaube, was uns da trägt, ist zu wissen, wie Gott sich Mose geoffenbart hat, ich bin bei euch. Ich bin der Ich bin da. Ich ziehe mich nicht zurück, wenn es dir schlecht geht. Ich gehe auch nicht weg, wenn du sündigst. Du kannst mich nicht erschrecken mit deiner Sünde. Ich bin solidarisch mit dir. Ich bin bei dir. Wie es auch im Römerbrief heißt, weder Vergangenes noch Zukünftiges, weder Mächte der Unterwelt noch die Engel können uns trennen von der Liebe Gottes. Für mich ist das im Grunde die letztendlich beglückende Erfahrung in meinem Leben, dass ich weiß, Gott nimmt mich an, und zwar bedingungslos. Nicht, wenn ich gerade bete oder wenn ich gerade Gutes tue, sondern er nimmt mich an mit allen Bereichen meines Seins. Also Alfred Delp hat mal gesagt, Gott umfasst mich, umarmt mich mit der Wirklichkeit. Auch mit der Wirklichkeit, die ich bin, die ich sündig bin, schuldig bin. Und gerade darin zu erfahren, dass ich angenommen bin, das kann einen unendlich froh machen. Für mich ist da immer auch die Beichte ein wichtiger Moment. Also ich muss ehrlich sagen, es graust mir jedes Mal vor der Beichte. Es ist mir immer peinlich und immer wieder sage ich dieselben Sachen. Es ist wirklich kein Moment, auf den ich mich immer freue. Aber ich freue mich immer auf den Moment, wenn ich dem Priester sagen höre, ich vergebe dir all deine Sünde. Weil ich dann weiß, trotz meiner Sünde und vor meiner Schuld bin ich zuallererst geliebt von Gott. Und meine Taten sind nicht das Wichtigste, sondern ich bin ihm wichtig. Und vielleicht ist es auch die Chance, dass wir jetzt hier in Altötting sind, dass wir Zeit haben, dass ihre Kinder auch beaufsichtigt werden, ein Kinderforum erleben, dass sie Zeit haben für sich, für ihr Leben, dass sie mit Gott ihr Leben anschauen. Wenn wir unser Leben ohne Gott anschauen, dann könnte man doch hin und wieder deprimiert werden oder frustriert. Aber wenn wir unser Leben mit Gott anschauen, dann ist es ganz und gar hoffnungsvoll, weil wir seinen Blick lernen dürfen, den Blick der Hoffnung auf unser Leben. Also, wenn Sie wollen, ist es wirklich ein Ort, die Beichte, einer ganz wesentlichen menschlichen Erfahrung des Angenommenseins. Und zum Zweiten sind wir hier ja auch an einem Ort, der ganz der Mutter Gottes geweiht ist. Die Mutter Gottes hat unendlich viele Namen. Ganze Litaneien kann man zu ihr beten. Wesentlich sind für mich natürlich neben dem Namen Mutter und so weiter, sie ist wirklich meine Mutter, aber ist auch der Name Mutter der Barmherzigkeit. Sie, die so viel gelitten hat durch die Sünde der Menschen, weil die Sünde ihren Sohn trifft, ins Herz trifft, sie ist für uns Sünder da, dass wir uns zu ihr flüchten können. Wir finden bei ihr Barmherzigkeit. Sie ist die, die uns tröstet. Sie wurde zuerst getröstet. Der Tod von Jesus am Kreuz. Wir wissen, ihr ist ein Schwert durch die Seele gebohrt worden. Es war, als ob sie selber sterben würde. Und in diesem Moment ist sie getröstet worden von Gott, hat Trost gefunden in der Auferstehung. Sie, die getröstet worden ist von Gott, kann für uns zur Trösterin werden. Zu ihr können wir kommen und wirklich alle Traurigkeiten unseres Lebens hinhalten. Wichtig ist mir, dass wir glücklich sein dürfen, weil wir nicht allein sind, weil wir nicht einsam sein müssen, sondern weil Gott zu uns sagt, ich bin bei dir, ich bin der, der da ist, ich bin da. Ich bin der Menschenfreund, ich will mit euch sein. In einem Gotteslob-Lied heißt es, nahe wollt der Herr uns sein, nicht in fernen Wohnen oder Thronen, das weiß ich nicht mehr. Er wollte jedenfalls nicht fern sein, weit weg von uns, sondern er hat sich ganz nah gemacht. Er ist bei uns in der Eucharistie. Und als ich hierher gekommen bin, und damit möchte ich schließen, sind wir auf einigen Umwegen hierher gekommen, haben uns auch verfahren. Gott sei Dank hatten wir ein Navigationsgerät. Und das Navigationsgerät geht die Umwege mit. Also wenn man die falsche Abzweigung nimmt, dann sagt die Dame, die da spricht, oder der Herr nicht, tschüss, ihr habt nicht auf meine Stimme gehört, also schaut selber, wie ihr zurechtkommt. Sondern die Frau oder der Mann rechnet schnell um und nimmt den Umweg wieder mit uns mit. Und genauso ist es bei Gott. Gott geht die Umwege unseres Lebens. In einem Gedicht heißt, und wieder ist er reisefertig. Also wieder geht er den Umweg, den ich gemacht habe, mit. Und diese Erfahrung wünsche ich Ihnen während diesem Forum, aber natürlich auch immer.
Erfülltes Leben. Wo sind die Quellen meines Glücks? Das waren Gedanken dazu, zu dieser Frage erfülltes Leben von Eva Farnmüller. Diese Gedanken teilte sie bei einem Forum Altötting vor einigen Jahren mit den dort anwesenden Jugendlichen. Und da haben wir heute noch einmal hineingehört hier im Katechismus bei Radio Horeb. Von diesem Impuls Eva Farnmüllers gibt es eine CD bei unserem CD-Dienst beziehungsweise gleich auf horeb.org im Podcast- und Download-Angebot. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Bleiben Sie nun dran, gleich geht es hier um 17.15 Uhr weiter mit der Reihe zum Nachdenken und den Gedanken zur Mitfeier der Heiligen Messe. Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher stellt die Gedanken des 1982 verstorbenen Theologieprofessors Theodor Schnitzler über das Wesen der Eucharistie vor, jetzt gleich um 17.15 Uhr. Alles Gute Ihnen allen und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.